SRF 1.
Es war richtiges Friedhofswetter letzten Dienstag, als ich da war. Der Friedhof Sihlfeld ging aber im Fall auch ganz anders, erzählt der Fotografiestudent Damian Biland.
Wir haben den Friedhof als sehr schönen Park erlebt.
Der Damian Biland hat zusammen mit seiner Studiokollegin Marina Fischer ein Projekt für die Ausstellung gemacht. Sie haben eine begehbare Kamera obscura gebaut, also eine Urform der Fotokamera, wo man reingehen kann.
Man muss zuerst durch zwei schwarze Vorhänge gehen. Dann erwartet einen dort ein Stuhl, den man aber nicht sieht, den man finden muss zuerst. Es ist da in stockdunkel. Und je länger man dort drin sitzt, desto mehr versinkt man in sich selbst, in Gedanken. Und irgendwann erscheint einfach vor einem ein Bild. Weil das ist so, dass das Auge sich zuerst daran gewöhnen muss, dass da ein kleines Loch drin ist, das ein Bild erzeugt.
Die beiden Studierenden wollen mit ihrem dunklen Zimmer, eben ihrer Kamera obscura, die Sicht auf den Friedhof verändern. Und das will auch das Friedhofforum, unter anderem mit dieser Ausstellung. Der Titel «Keine Ahnung» habe ich mir sehr bewusst gewählt, sagt Christine Süssmann vom Friedhofforum.
Das hat damit zu tun, dass man ein bisschen ratlos ist angesichts dieses Themas und dass diese Studierenden halt auch mit einem Unwissen und mit einer Neugierde daran gegangen sind und halt nicht wussten, was der Tod ist, was Friedhof ist.
Auch die Studierenden, die mitmachen, sind noch nie mit dem Thema in Kontakt gekommen.
Ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich mich nicht wirklich viel mit dem Thema Tod beschäftigt. Aber jetzt durch dieses Projekt kam immer wieder der Gedanke auf, ja, was ist das genau, der Tod?
Erzählt der Architekturstudent Roger Schmidt. Zusammen mit dem Raphael Neff hat er ein Grab geschaufelt. Der Raphael Neff hat sich beim Graben so seine Gedanken gemacht und weiss jetzt, wie er selber mal will bestattet werden.
Irgendwo in der Natur, weil für mich ein Friedhof ein etwas trister, trauriger und einsamer Ort ist.
Keine Ahnung, hat aber nicht nur bei den Studierenden etwas ausgelöst. Ein Projekt hat sogar das ganze Quartier aufgeregt. Gerade am Eingang zum Friedhof steht ein riesiges Plakat, das aussieht wie ein Bauprojekt für Wohnungen und ein Einkaufszentrum. Es steht zwar, dass das Plakat zur Ausstellung gehört, aber es ist so realistisch gestaltet, dass es voll gekribbelt worden ist mit Sprüchen wie «Wir wollen keine Shopping-Mall» oder «Lasst uns anwohnen in den Park». Christine Süssmann vom Friedhofforum versteht, dass sich ein paar aufregen.
Es wäre schrecklich, wenn das überbaut würde. Und das ist auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, weil es natürlich so ist, dass in Zürich gebaut und gebaut wird und Grünräume verschwinden. Und man Angst hat, dass das auch hier passiert.
Plant sagt das aber nicht, versichert Christine Süssmann. Der Friedhof so erhalten, das sei aber gar nicht so einfach. Es hätte sehr viel Platz frei, wie sich die meisten Leute in Gemeinschaftsgräber bestatten lassen. Und darum versucht die Stadt jetzt, historische, denkmalgeschützte Grabmal wieder zu vermieten.
Deborah Sutter ist das gewesen. Die Ausstellung, keine Ahnung, kann man noch bis am 9. November anschauen. Zum Beispiel an der Langen Nacht der Museen am 6. September in Zürich zeigen Filmschüler für Gestaltung ihren Film zum Thema Tod im ehemaligen Krematorium.
Thank you.
Die Sendung Zwischenhalt am Samstagabend 20 vor 7 SRF 1. Das Kreuz mit der Homosexualität. Viele Kirchen tun sich schwer mit dem Thema Homosexualität. Was bei Schweizer Reformierten selbstverständlich akzeptiert ist, ist zum Beispiel für die Orthodoxen schlicht eine Todsünde. In Russland zum Beispiel sind Schwule und Lesben sogar Gewalt ausgesetzt, auch von Seiten von orthodoxen Priestern. Judith Wipfler hat die Informationen.
Wer homosexuell ist, hat es schwer zu Osteuropa. Doppelt schwer haben es Christen wie die Lea von Moldawien, die gläubig und lesbisch sind. Die orthodoxe Kirche bei ihr daheim sind immer vorne dabei, wenn Aggressionen und Hasspredigten gegen Homosexuelle aufkommen.
Unfortunately, church is the first one to come up with homophobic messages and hate speech in public.
Traurig, resümiert Lea, wie die Kirche auch Einfluss hat auf die Schulen. Darum gibt es auch keinen Aufklärungsunterricht vom Staat.
So you can see how church is playing a huge role in public life, in social life and affecting policy and lawmaking.
Einen grossen Einfluss auf die Gesetzgebung hat auch die orthodoxe Kirche zu Russland. Vor einem Jahr haben die Kirche das Gesetz gegen sogenannte homosexuelle Propaganda fest unterstützt. Mit dem Gesetz ist den Schwulen sogar das Händchenheben in der Öffentlichkeit verboten worden. In dieser ganzen Diskussion in der russischen Gesellschaft ist auch ein neuer Schlachtbegriff aufgekommen. Das hat die Slawistin Olga Stieger beobachten.
Das heißt auf Russisch Eurosodomie. Das ist ein neuer Begriff, der dafür kreiert worden ist.
Eurosodomie. Moment einmal. Sodomie, das ist doch Sex mit dir und hat nichts zu tun mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Ganz genau, sagt Olga Stieger, die für das Zürcher Institut G2W arbeitet. Die Homophoben zu Russland wurden alles in einen Topf rühren. Pädophilie, Sodomie und Homosexualität.
Alles eine Kiste. Alle Perversen kommen da in eine Kiste rein.
Und auf dieser Kiste steht auch noch Euro drauf. Euro, Sodomie. Soll das heissen, alles übel, alles, was pervers ist, kommt von Europa, vom Westen?
Das ist so der Sammelbegriff gegen Europa. Und Europa wird dann reduziert auf Homosexualität und so. Wir sind also libertär und wir unterstützen alle Homosexualität, also an jeder Ecke und so weiter. Und das ist sehr populistisch und damit fängt man auch Stimmen.
Orthodoxe Priester und Mönche warnen immer wieder vor einem Sittenverfall, vor einem totalen Werteverlust. Zu dieser Art von Übertreibungen gehört auch der Hass gegen Schwule. So erklärt es der Theologe und Osteuropa-Forscher Stefan Kube.
Wobei das häufig dann in der Argumentation der Gegner verkehrt wird, dass vor allem die Homosexuellen viel mehr Rechte haben und die Minderheit uns bestimmt. Also damit die einfach das Ganze populistisch überspitzt, um dann ein Feindbild zu kreieren.
Erst seit dem Ende vom Kommunismus, Anfangs 90er Jahre, zeigen sich homosexuelle Menschen in Osteuropa überhaupt offen. Die neue Freiheit hat aber auch Verunsicherung gebracht. Wirtschaftliche, aber eben auch weltanschauliche. Zumindest in dieser Verunsicherung wollen die orthodoxen Nationalkirchen ihre gute alte Ordnung bewahren. Das sei nicht nur bei den Orthodoxen so, betont der Osteuropa-Kenner Stefan Kube.
Das ist keine orthodoxe Eigenart. Also es gibt auch innerhalb der römisch-katholischen Kirchen genug Stimmen, die da vor allem zu viel Individualismus, zu viel Säkularismus, zu viel Liberalismus warnen. Natürlich dann nochmal besonders stark in Osteuropa, auch bei den orthodoxen Kirchen. Es gibt in allen eine Strömung, die Angst vor der Moderne hat.
Darum spaltet das Thema Homosexualität auch die Ökumene. Zwischen den Kirchen in Ost und West gibt es Streit um die Gültigkeit von Moral und Menschenrecht. Die meisten orthodoxen Geistlichen wollen aber gar nicht erst über das Thema Sexualität reden. Die Olga Stieger hat sogar eine Vermutung. Warum?
Ich glaube, sie haben Angst vor der Wahrheit innerhalb ihrer eigenen Reihen. Sie tun zwar immer so, aber es wird immer wieder gesagt, dass es zum Beispiel innerhalb der orthodoxen Kirche eine Fraktion der Blauen gibt, so heißen die Schwulen auf Russisch, und die sei sehr stark.
Der Hauptgrund für die Homophobie in Osteuropa sehen die beiden Experten vom Institut G2W aber darin, dass Gesellschaften wie Russland nach wie vor stark patriarchal geprägt sind. So wie bei uns die Kirchen eher liberal sind, so wie auch unsere Gesellschaft liberal ist, so ist das im Osten genau umgekehrt. Was jetzt aber die Gewalt gegen Homosexuelle betrifft, da, so meint der Stefan Kube, sich vorrangig die Politik verantwortlich zu machen.
Also wenn eine Demonstration, also Gay Parade, genehmigt ist, rechtlich, müsste der Staat darauf achten, auch wenn sie unter Polizeischutz stattfinden kann, dass sie stattfindet. Man kann sich da nicht rausreden. Häufig sind es dann die Regierungen, die dem Druck des Gegenlagers nachgeben und mit häufig sehr fadenscheinigen Begründungen, O-Ton, es soll ja keine Verletzten oder Tote geben, dann eigentlich bewilligte Gay Parades wieder absagen.
Für den Stefan Kubetz Zürich wäre es elementar, als sich die Kirche gegen jede Form von Gewalt würde aussprechen.
Diese Doppelmoral, die natürlich dann auf Seiten der kirchlichen Leitungsebenen häufig, dass man nach außen zwar sagt, man ist gegen die Gewalt, aber wenn es dann doch zu Gewalt kommt, dass man sagt, es ist der gerechte Zorn des Volkes, was sich da gegen etwas Unnatürliches wehrt.
Die grossen Kirchen von Osteuropa schützen Homosexuelle nicht. Sie sind auch keine Heimat für Schwule, Lesben, Bi- oder Transsexuelle. Gläubige Christinnen wie die Lea von Moldawien, die auch lesbisch ist, haben es besonders schwer. Der Glaube an die Kirche hat die Moldawierin schon lange verloren. Nicht aber der an Jesus. Jesus habe niemals ausgeschlossen, sagt sie.
Jesus was a very radical inclusive person. He taught radical inclusion.
Die Lea hat sich in ihren individuellen Glauben zurückgezogen. Sie kämpft aber weiter für die Menschenrechte in ihrem Heimatland. Die Lea glaubt fest, dass sie dabei die Liebe von Jesus auf ihrer Seite hat.
Der Beitrag von der Judith Wipfloss. Thema Sexualität und Kirche beschäftigen auch mal morgen ab 8:30 unsere Kollegen von SRF 2 Kultur und zwar in der Sendung Perspektiven. Aus Schweizer Fernsehen, SRF 1 hat einen Programmschwerpunkt dazu in der Sendung Sternstunde Religion. Morgen Sonntag, morgen ab 10. SRF 1 mit der Sendung Zwischenhalt, 13 Minuten vor 7.
Play us a song, we can slow dance now. We wanna hug each other. Play us a groove so we hardly move. Just let our hearts beat together. Oh baby, cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me stay.
Am heutigen letzten Tag vom Wonnemonat Mai haben wir hier bei uns im Glockengeläut die vier Glocken von der reformierten Tituskirche in Basel. Es ist der Stadt Basler Hausberg oder auch der Basler Rigi, der Goldhügel oder schlicht und einfach der schöne Platz, wo sich eins von unseren Radiostudios befindet. Das Bruderholz. Die dortmal junge Schriftstellerin Lore Berger hat dem Ort vor 70 Jahren in ihrem Roman «Der barmherzige Hügel» sogar ein literarisches Denkmal gesetzt und von einem Paradies geredet. Eben, die Rede ist von dem Hügel im Süden von der Stadt Basel. Am Anfang vom 20. Jahrhundert hat man die Erschliessung vom Bruderholz in Angriff genommen und im Jahr 1926 hat man am höchsten Punkt einen über 30 Meter hohen Wasserturm erstellt mit einer beliebten Aussichtsplattform. Das ist noch heute der heimliche Stolz vom Bruderholz-Quartier. Und das Bruderholz ist übrigens auch ein bevorzugtes Wohnquartier. Grosszügig gebaut und mit einer geringen Bevölkerungsdichte, mit Wald und Wiese, auch ein sehr hoch geschätztes Erholungsgebiet. In den 60er Jahren ist unterhalb von dem bekannten Wasserturm die reformierte Tituskirche errichtet worden. Ein einfacher Betonbau mit einem offenen Glockengeläut nach den Plänen vom jungen Basler Architekt Benedikt Huber. Die Tituskirche ist im Jahr 1990 übrigens auch die erste Kirche in der Schweiz gewesen, wo man auf dem Dach oben eine Solaranlage installiert hat. Das Glüht ist vierteilig und es ist klanglich perfekt und schön abgestimmt auf die Glocken von der Bruder Klaus-Kirche, die ganz in der Nähe ist. Man hat diesen vier Glocken nehmen von den vier Evangelisten gegeben. Und auf der einen, auf der Markus-Glocke, hat man den Spruch eingegossen: Ich bin gekommen zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten.
Thank you.
vier Glocken von der reformierten Tituskirche auf dem Basler Bruderholz zur Einstimmung in Sonntag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.